Kultur denken. Der Podcast des IFK Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur letzten Episode dieser Season 2 des Kulturdenken Podcast. Mein Name ist Martin Gasterner. In dieser Episode unternimmt Hanna Ronsheimer den Versuch, den Sprung von den Messy Beginnings in den ersehnten Flow-Zustand zu ergründen. Die von ihr konzipierte und produzierte Sendung exploriert die Dynamik des Flow-Zustands auf der Grundlage von Gesprächen mit der Künstlerin Käthe Wenzel und der Literaturwissenschaftlerin Julia Bog-Kaminski. Die Episode analysiert die Verwandtschaft des Flow-Zustands mit meditativen Praktiken und erforscht die Herausforderungen bei dessen Erreichung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Kindheit als kreativer Ressource, ein Konzept, das bis in die Romantik zurückreicht. Darüber hinaus werden kreative Techniken zur Überwindung von Blockaden vorgestellt und der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf das kreative Potenzial diskutiert. Die Sendung berührt auch Perspektiven auf rezente Konzepte des Flow-Zustands, einschließlich seiner Vereinnahmung durch neoliberale Produktivitätsprinzipien. Abschließend betont die Episode die individuelle Natur des Erreichens von Flow- und Kreativitätszuständen. Während universelle Techniken existieren, muss jeder Mensch letztendlich seinen eigenen Weg zur kreativen Entfaltung finden. Viel Vergnügen beim Zuhören dieser facettenreichen Erkundung des Flow-Zustands und der Kreativität.
Viele Leute werden das auch kennen vom Spielen früher. Dieses, wenn man so drin ist in dem, was man tut, in den Mustern, die man formt, in dem, wie man Dinge arrangiert oder so, dass Zeit eigentlich keine Rolle mehr spielt. Man ist in einer anderen oder außerhalb der Zeit. Und man ist eben auch außerhalb von Produktivitätszwängen, man ist außerhalb auch davon, dass man kritisiert werden könnte oder so weiter. Das ist alles nicht so wichtig, weil man in diesem einen Tun drin ist und sehr stark in der Gegenwart.
In dieser Folge geht's um den Flow-Zustand, die Fähigkeit, aus sich und seinem verkopften, gestressten Mikrokosmos herauszutreten und in einer kreativen Tätigkeit aufzugehen. Für Erwachsene ein erstrebenswerter, aber nicht einfach zu erreichender Zustand.
Das ist ein kurzer Moment, wo man drin ist, aber davor braucht man halt Zeit.
Die Künstlerin Käthe Wenzel, Professorin für ästhetische Praxis an der Europa-Universität Flensburg, erzählt in dieser Folge, wie man aus der rationalen Alltagswelt rüberkommt, in diesen anderen Ich-Zustand. Ist nämlich auch für sie gar nicht so einfach, obwohl sie sich als Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin praktisch und auch theoretisch mit diesem Thema auseinandersetzt.
Ich kann das wirklich am besten mit Meditation vergleichen, das werden auch die meisten kennen. Man setzt sich hin, man versucht zu meditieren und dann fällt einem erstmal alles ein, was man noch nicht erledigt hat. Ja, dass man müsste hier mal putzen, man muss das und das einkaufen und wenn man dann aufsteht und es aufschreibt, hat man schon verloren.
Das Problem haben natürlich nicht nur Künstlerinnen, sondern auch Schriftsteller und natürlich Wissenschaftlerinnen, die alle vor dem berühmten weißen Blatt sitzen und auf einen genialen Anfang warten. Oder darauf, dass sich diese Blockade im Kopf endlich auflöst.
Man muss es dann ignorieren und dann macht es irgendwann Klick. Und das Klick ist nur ein Moment, aber das vorher, dieser Versuch, sich zu sammeln und auf diese eine Sache reinzulassen, das kann ganz unterschiedlich lang sein. Kommt auch darauf an, vielleicht wie gestresst man ist und wie durcheinander man gerade ist und wie viel man noch putzen muss.
Es geht in dieser Folge aber auch um die Kindheit, denn die kann man sich als Urzustand des Kreativen vorstellen. Zumindest war das die Sichtweise der Romantiker. Das zeigt ein Blick in die Geschichte der Kinderliteratur. Und da hat sich die Literaturwissenschaftlerin und stellvertretende IFK-Direktorin Julia Bog-Kaminski für ihre Habilitation hineingelesen.
In den Schriften der Romantiker ist es eigentlich so, dass das Kind, also die Kindheit, ein wirklich idealer Zustand ist, weil man da noch so nah am ursprünglichen Zustand ist. Dass man eben irgendwie seinen eigenen Seelenzuständen eben näher ist und vor allem eben dieser Kreativität oder dieser Fantasie einfach. Also dass man da aus viel mehr schöpfen kann, weil man da irgendwie näher dran ist.
Muss also, wer kreativ sein will, zurück zu seinem inneren Kind gelangen? Käthe Wenzel hat sich auf dem Marktplatz der Kreativtechniken für Erwachsene umgesehen.
Also es gibt Techniken aus dem alten Asien, dass man Kalligraphie mit Wasser auf Steine schreibt, wo es einfach wegtrocknet und dann kann man wieder neu, oder man schreibt in den Sand und hakt es einmal weg und verschwendet kein Papier, ja. Und es gibt so Tricks. Françoise Gillot hat in Leben mit Picasso beschrieben, wie Picasso ihr gezeigt hat, dass wenn er bei einer Komposition nicht sicher war, dass er einfach alle Bildelemente ausgeschnitten und so lange hin und her geschoben hat, bis es passte und dann festgeklebt. Kästner hatte interessanterweise eine ähnliche Technik für seine Texte, hat er im Vorwort zum Doppelten Lottchen beschrieben. Und ja, es gibt die Surrealisten, die Dadaisten und Innen haben Techniken benutzt, wie den Cadavre exquis, wo er, das kennen auch alle, ne? Man faltet ein Blatt viermal, Person A fängt an auf dem ersten Viertel des Blattes, faltet das dann weg, sodass Person B nur noch die Ansätze sieht von dem, was Person A gezeichnet hat, das fortsetzt und so weiter. Und dann hat man eben am Ende ein Werk, wo es in dem Sinne keinen Autor, keine Autorin gibt, sondern wo es eine gemeinsame Autorschaft gibt.
Idealerweise stellt sich dann ein Prozess der Selbstvergessenheit ein, sagt sie. Als wenn sich das Ego mit all seinen festgefahrenen Denkstrukturen und Angstmustern auflösen würde.
Ich rede über diesen Moment, der auch neurologisch erforscht ist, wo es darum geht, dass man eine mentale Verschiebung erlebt, die es einem ermöglicht, aus so einem planerischen, durchdachten, auch sprachlich orientierten Modus zu wechseln in eine gewisser Weise wortlose, sehr visuelle, sehr assoziative, sehr planlose Arbeitsweise, wo man direkt auf Material reagiert und mit dem Material interagiert. Das ist der Moment, wo auch früher man, so in den 70er, 80er Jahren, hat man sehr gern gesagt, das ist der Rechtshirnmodus. Das ist alles passiert in der rechten Hirnhälfte, linke Hirnhälfte, die ist der Chef und der Manager. Und die Neurologinnen und Neurologen, die verwehren sich heute etwas dagegen. Es bleibt aber dabei, A, dass wir wissen, dass dieses Assoziative ganz stark wirklich tatsächlich in der rechten Hirnhälfte stattfindet. Und wir wissen auch, dass die Dopaminlevel in den verschiedenen Hirnhälften und vor allem in der rechten, dass die beeinflussen, wie unbefangen man diese Entscheidungen treffen kann.
Flow-Zustand heißt das im modernen Slang. Man geht in einer Sache oder Tätigkeit auf, weit weg vom rational denkenden, multitaskenden Alltagsmenschen. Und aber irgendwie auch nicht, denn der Flow-Zustand wurde längst in die neoliberale Leistungsgesellschaft eingebaut. Tipps und Tricks, wie Kreativschaffende möglichst schnell zu guten Ideen kommen, gibt es zuhauf. Man muss sie nur googeln. Käthe Wenzel hat sich diese Tipps und Tricks genauer angesehen und in mehrere Kategorien unterteilt. Es gibt Methoden, die darauf beruhen, dass die zustande gebrachten Ergebnisse erstmal nicht von Dauer sind, weil man zum Beispiel in den Sand zeichnet. Eine andere Kategorie wären Methoden, die auf Gruppenarbeit beruhen, wie bei den Surrealisten. Und wieder andere überlassen es dem Zufall, was passieren wird. Stellt man sich jetzt die Frage, was eigentlich so schwer daran ist, kreativ zu sein und woher die Angst vor dem leeren Blatt kommt, dann findet man die Antwort auf diese Frage genau hier, in den Methoden zur Überwindung dieser Angst, erklärt Käthe Wenzel.
Ich glaube, dass die Antwort auf die Hemmung ist, A, wir machen es kollektiv, B, wir machen es ephemer, dass es nicht dauerhaft ist, und C, wir involvieren den Zufall, dass das, was aussagt, welche Natur diese Ängste haben oder diese Hemmungen haben, die uns oft bedrängen, wenn wir was anfangen müssen. Und für mich heißt das erstens, A, wir haben Angst davor, was Dauerhaftes zu machen, was vielleicht nicht gut ist, und das stehen zu lassen. Wir haben Angst, Material zu verschwenden, wir haben Angst, Zeit zu verschwenden, wir haben Angst, Verantwortung zu übernehmen und hinter unseren Entscheidungen zu stehen und Kritik ausgesetzt zu sein, genau wie wenn man einen Vortrag hält. Man hat Angst, was falsch zu machen.
Diese Angst zu versagen ist natürlich zutiefst menschlich. Aber sie trifft auch nicht jeden gleich, meint Käthe Wenzel. Sie gibt Workshops für Studierende zum Thema Kreativität und dabei hat sie folgende Erfahrung gemacht.
Also es ist eine ganz individuelle Sache, aber ich beobachte das schon bei den Studierenden, dass die wenigen Männer, die wir haben, nicht alle natürlich, aber häufig sich leichter darin fühlen, wirklich so mal in die Vollen zu gehen, auch mal was dann zu verhauen, daneben zu machen, ordentlich Sauerei zu machen und so, und dass die Frauen gewohnt sind, mehr darauf zu achten, nicht so viel Raum einzunehmen, nicht so viel Dreck zu machen, nicht so viel Material zu verschwenden, nicht so groß und nicht so frei, das zu machen. Das sehe ich schon. Ich sehe vor allem aber auch, dass unsere Studis mit dem Migrationshintergrund, da haben wir öfters welche, die einfach ein bisschen mehr Ermutigung und Schub brauchen, wo man einfach merkt, okay, die haben mehr kulturelles Erbe, von dem sie wählen können, die sind unglaublich reich. Aber die haben natürlich auch unter Umständen komische Dinge erlebt. Und manchmal, also es ist jetzt natürlich nur meine Beobachtung, ne, aber ich habe das Gefühl, dass ich das öfter mal beobachtet habe, dass es schwieriger war, diese Entscheidung zu treffen, das mache ich jetzt und da stehe ich dann dahinter. Und dass da der Druck, es richtig zu machen und auch Dinge richtig zu machen für Regeln, die einem vielleicht nicht richtig einleuchten, die man nicht richtig fühlt, dass der größer ist.
Ob ich mich entspannen kann, mein kreatives Potenzial entfalten kann, hängt also auch davon ab, wo ich in der Gesellschaft stehe. Und wer ist besonders kreativ? Natürlich Kinder.
Ja, was wir wissen, ist natürlich, dass Kindern das leichter fällt. Also es gibt Untersuchungen, aber jetzt lehne ich mich zu sehr aus dem Fenster. Also bei den Kindern sind wohl die Unterschiede im Gehirn noch nicht so stark ausgeprägt. Und die haben natürlich eine andere Weltsicht, ein anderes Herangehen an die Welt. Das spielerische Herangehen fällt in der Kindheit halt noch leichter. Und vielleicht sind eben die Produktionszwänge noch nicht so groß, zumindest bei unseren Kindern. Keine Ahnung, wie das im 17. Jahrhundert war oder so. Aber da lehne ich mich jetzt gerade ein bisschen auf das Fenster. Das ist eigentlich eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann.
17. Jahrhundert, das war die Zeit der Aufklärung. Die meisten Kinder dürften da ordentlich gestresst gewesen sein. Denn wenn sie aus der Unterschicht stammten, mussten sie früh arbeiten. Und wenn sie aus reichem Haus stammten und eine Erziehung genossen, war die eher streng. Allerdings wurde in der Aufklärung erstmals eine eigene Herangehensweise an Kinder entworfen. Hier entstanden erstmals eigene Bücher und Geschichten für Kinder. Und in die Aufklärung hinein fällt auch die Phase der Romantik. Und hier sind Kinder der paradiesische Urzustand. Also in den Augen mancher Erwachsener, der Star und Angelpunkt, zu dem man als Erwachsener furchtbar gerne zurückkehren wollte. Man kann das in der Kinderliteratur nachlesen. Und Julia Bo-Kaminski hat das auch getan. Die Geschichte der Kinderliteratur und im speziellen Kinderfresser in Kinderbüchern, das ist das Spezialgebiet der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Ein großer Romantiker in Bezug auf Kinder war zum Beispiel E.T.A. Hoffmann. Nehmen wir mal Nussknacker und Mäusekönig von 1816 als Beispiel.
Dieses Buch ist unglaublich komplex. Es ist total schwer, irgendwie zu sagen, was ist jetzt diese Message von diesem Buch? Weil vielleicht fasse ich ganz kurz die Story zusammen. Es geht ja um dieses Mädchen, das unterm Weihnachtsbaum einen Nussknacker findet und eigentlich über diesen Nussknacker dann in diese Wunderwelt reinkommt, die nachher so eine Art Zuckerland ist, wo sich dieser Nussknacker dann in einen Prinzen verwandelt und so weiter und so fort. Also man sieht schon irgendwie so ganz viele klassische Narrative auch aus der Märchenwelt, ne? Der verzauberte Prinz ist da drin und so weiter und so fort. Ich glaube, was er einmal zeigt jetzt, seine Leser sind eben einerseits Kinder, die werden auch ganz klar angesprochen, aber sicherlich auch Erwachsene, ist einfach zu zeigen, der Fantasiereichtum sozusagen der Kinder ist viel größer als der von Erwachsenen. Also das ist so der Punkt, den die Romantik macht, wo sie wirklich sagen, die Kinder sind diejenigen, die einen so viel größeren Imaginationsraum haben, dass sie eben auch in diese fantastischen Welten gehen können und eigentlich der Erwachsene kann es nicht sozusagen. Also das ist, glaube ich, der große Wurf dieses Alltagsmärchens.
In den Schriften der Romantiker ist die Kindheit ein idealer Zustand, weil man so nah am Ursprung ist. Sei es näher zu Gott, sei es bei den ursprünglichen Seelenzuständen. Seit 1800 etwa gab es Ansätze, die die Kindheit als eigenständige, wichtige Entwicklungsstufe des Menschen sahen und sich gegen zu frühe und harte pädagogische Erziehungsmaßnahmen aussprachen. Die Romantiker, zum Beispiel der Pädagoge Friedrich Fröbel, grenzten sich damit von jenen Verfechtern der Aufklärung ab, die dem Kind seine Rohheit und Wildheit durch Erziehung und Bildung austreiben wollte. Dazu gehörte Zucht und Ordnung und das durch die schwarze Pädagogik bekannte Willenbrechen des Kindes. Körperliche und seelische Gewalt war akzeptiertes Mittel.
Ja, ich meine, also ich würde sagen, alles, was wir jetzt lesen oder auch unser Kindheitsbild heute, ist immer noch total stark von diesen beiden Extrem Aufklärung, die schon von einem viel positiveren Kindheitsbild ausgehen als vielleicht das, was noch sehr stark christlich geprägt ist, wo das Kind, natürlich gibt es immer schon so ein bisschen die göttlichen Kinder, aber es ist eigentlich eher der Zustand, aus dem man heraustreten sollte und der noch voller Sünde ist sozusagen und vor allem dann auch triebgeleitet und so weiter und so fort. Das hat die Aufklärung irgendwie auch noch mit drin und versucht das eben schon zu kanalisieren, eben in das gebildete Kind, ne? Dann kommt der Bildungsroman auf und so weiter und so fort. Und der andere Strang ist eben die Romantik mit dieser ganzen Verherrlichung. Und ich würde sagen, dass wir uns immer noch so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen bewegen, wenn wir über das Kind nachdenken. Also es ist immer einerseits diese Verunschuldung und Verherrlichung und andererseits dieses, die Kinder mit ihren ganzen Trieben und genau, die auch das gefährliche Kind sozusagen, das entweder sich selbst gefährdet, weil es nicht weiß, was es will oder was es fühlt, oder das uns gefährdet, weil es zu viel weiß oder zu viel fühlt und so weiter und so fort. Also.
Heute lesen viele Erwachsene ihren Kindern lieber nicht mehr die Kinderliteratur aus der Zeit der Aufklärung vor. Beispiel 1, Max und Moritz von Wilhelm Busch aus dem Jahr 1865. Die beiden machen Streiche, bis sie gefasst, bestraft und gefressen werden.
Ja, also Max und Moritz ist wirklich eine der großen, auch Skandalbücher, kann man sagen. Und vor allem eine der ambivalentesten Bücher, glaube ich, die die Literaturgeschichte so hat, weil das immer in alle Richtungen schon gelesen wurde. Also von irgendwie schwarze Pädagogik, die Bösewichte Max und Moritz mit ihren 7 Streichen, die dann eben immer härter bestraft werden sozusagen und letztlich dann eben sogar mit dem Tod gestraft werden und aufgefressen werden von diesen 2 Gänsen. Dass in dieser Literatur schon gezeigt wird, dass das auch irgendwie genau nötig ist. Wenn man das sehr genau liest, und Busch ist eben wirklich ein Meister der Ironie, finde ich, kann man dieses Bild überhaupt nicht vertreten, weil man eigentlich immer wieder dahin kommt zu sagen, okay, diese Art von Strafen sind vollkommen übertrieben, und es gibt dann eben auch so Sätze von den Erwachsenen. Der Zuckerbäcker sagt zum Beispiel, ach, warum ist der Mensch so lecker? Also da wird irgendwie ganz klar, dass so eine enorme Triebgesteuertheit, die sogar in so einen absoluten Tabubereich wie den Kannibalismus und dann eben auch noch von Kindern reicht, und dass da eigentlich eher so eine enorme Abgründigkeit der Erwachsenenwelt gezeigt wird. Das wäre jedenfalls auf jeden Fall meine Interpretation. Aber ich glaube, dass man die doch recht klar ablesen kann.
Wilhelm Busch selbst wurde 1832 im deutschen Niedersachsen geboren. Abgebrochenes Kunststudium, gescheitert als Künstler, gefeiert als humoristischer Kindergeschichtenautor. Er selbst galt als sensibles, ängstliches Kind, nicht gerade ein Max oder Moritz, so heißt es jedenfalls über ihn.
Ja, also er selber hat, glaube ich, oder in seinen Briefen wird eigentlich klar, dass er jetzt keine besonders hohe Meinung von Kindern hat. Es gibt irgendwie ein Zitat, wo er beschreibt, wenn man den Kindern dabei zuguckt, wie sie einem Schwein, das geschlachtet wird, zuguckt, dann weiß man sozusagen, was das Böse im Menschen ist, so mehr oder minder. Das sagt er so, und in seinen Zeichnungen, Illustrationen, seinen Geschichten wird aber eigentlich schon klar, dass die eigentlich Gequälten doch eher die Kinder sind als die Erwachsenen. Also ich glaube, da gibt's kein eindeutiges Buschbild, weil er hat auch selber eine relativ schwere Kindheit gehabt, glaube ich. Er wurde sehr früh weggegeben. Und ich glaube, dass er da sehr zerrissen ist, irgendwie zwischen dem auf jeden Fall, was er so sehr klar in seinen Briefen benennt, und dem, was er dann wirklich in seiner Literatur irgendwie zeigt. Also da, finde ich, herrscht eher ein Kindheitsbild, wo man sagen muss, okay, die muss man eigentlich schützen vor den ganzen triebgesteuerten Erwachsenen. Also gerade in Max und Moritz ist das ziemlich stark.
Beispiel 2, der Struwwelpeter vom Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann, erschienen 1845. Der Inhalt? Kinder, die nicht brav sind, die nicht auf ihre Eltern hören, erleiden drastisches Unheil und Bestrafungen. Heinrich Hoffmann schrieb und zeichnete es für seinen 3-jährigen Sohn zu Weihnachten, denn die auf dem Markt erhältlichen Kinderbücher waren ihm zu langweilig, langatmig, ermahnend und moraltriefend. Ob er seinen Sohn mit dem Struwwelpeter nun erfreut oder eher schockiert hat, ist nicht bekannt. Aber die erwachsenen Freunde waren angeblich begeistert und überredeten ihn, das Buch in Druck zu geben. Für Julia Bog-Kaminski stehen Heinrich Hoffmann und Wilhelm Busch als Kinderbuchautoren irgendwie zwischen Aufklärung und Romantik. Was sie unterscheidet, ist ihre Ironie und ihr Humor.
Gerade über diese enorme Ironie, die ja auch schon Heinrich Hoffmann hat im Struwwelpeter. Also ich finde es total schwer, die beiden irgendwo zu verorten. Sie haben kein klares Bild von dem Kind als Ideal oder Unschuldigem, das überhaupt nicht. Das sind freche Kinder. Das sind Kinder, die immer wieder Streiche machen oder eben irgendwas ausprobieren, was sie nicht dürfen. Und gleichzeitig würde ich sie aber überhaupt nicht als Vertreter dieser schwarzen Pädagogik, für die sie immer wieder hergenommen werden, weswegen sie in den 70er, 80er Jahren sogar verboten waren. Meine Mutter zum Beispiel findet es total schrecklich, dass ich meinem Sohn den Struwwelpeter lesen lasse. Das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. Also die wurden auch dann gerade in dieser anti-autoritären Bewegung total verpönt, und das scheint mir auch nicht das Richtige, weil eben diese Ironie, wo man dann immer sagt, können Kinder das verstehen, würde ich sagen, ja, also gerade über dieses Reimschema und über diese Gegensätze von Bild und Text dann oft, und den Kindern wird es ja meistens dann doch vorgelesen, ich glaube, das ist etwas, was Kinder tatsächlich oft auch schon verstehen, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das mehr ist als das, was da zu sehen ist.
Aber was wollten Busch und Hoffmann den Kindern also mitgeben?
Also bei Heinrich Hoffmann war es, glaube ich, schon gedacht als Message, weil, also er hat sich wirklich überlegt, hey, es gibt keine Bücher für Kinder so wirklich, also vor allem keine Bilderbücher damals. Und er selber war ja Arzt, also überhaupt jetzt nicht ausgebildet für irgendwas ja Literarisches und konnte aber offenbar sehr gut zeichnen, denn die Zeichnungen sind uns immer noch alle präsent und man findet seine Zeichnungen auch oft besser, finde ich, als das, was dann so danach entstanden ist. Und er, also so ist jedenfalls die Legende, hat das eigentlich für seinen Sohn gemalt zu Weihnachten und wollte ihm halt so genuin ein Bilderbuch schenken, was er dann auch sogar, und das war ihm wichtig, dass dann aus festem Papier ist, so dass die Kinder auch daran reißen können. Also er hat wirklich dann auch schon so an diese ganze, ja sozusagen an den Weltumgang und Objektumgang von Kindern gedacht. Und er wollte in allererster Linie jetzt also erstmal Geschichten für Kinder schreiben. Was Busch wollte, weiß man nicht so genau. Also das war jetzt eigentlich keine Literatur für Kinder so richtig. Das hat er jedenfalls nicht so deklariert. Das hat sich schon an die Erwachsenenwelt gerichtet. Ob er denen jetzt den Spiegel vorhalten wollte, gerade dieser biedermeierlichen Welt, die er, glaube ich, jetzt nicht so gefeiert hat, sondern wirklich auch eher kritisieren wollte, das würde ich schon unterstreichen, aber durch eben diese Ironie ist es so ambivalent, dass man jetzt nicht genau den Finger drauflegen kann und sagen kann, das wollten die.
Julia Bukaminski beschäftigt sich in ihrer Habilitation über das Motiv des Kinderfressens in der Kinder- und Jugendliteratur. Durch die Jahrhunderte der Kinderliteratur werden nämlich auffallend viele Kinder gefressen, in Mythen, Märchen und Bildergeschichten. Eine Urfantasie scheint es, die das Wissen der Psychoanalyse bei Freud quasi vorwegnimmt. Auch in gegenwärtiger Kinderliteratur gibt es dieses Motiv, etwa in »Die Menschenfresserin« aus den 1990er Jahren von Valérie Dare, einer französischen Autorin. Der Sohn einer Freundin habe dieses Buch, wo eine Mutter ihren Sohn frisst, immer wieder vorgelesen bekommen wollen, erzählt Bukaminski. Beim Literaturfestival in Berlin präsentierte man das Buch mit folgenden Worten: In ihren herausfordernden Texten beleuchtet Valérie Dare die Unergründlichkeit kindlicher Vorstellungswelten und das dynamische Beziehungsgefüge zwischen Kindern und Eltern. Sie thematisiert die Ängste der jungen Seele, die Furcht vor dem Verlassenwerden und der Einsamkeit.
Und dass das Kind es selber will, ist eigentlich so ein Klassiker sozusagen der auch Entwicklungspsychologie, dass man irgendwie denkt, die Kinder, die stecken immer irgendwann in der oralen Phase und die müssen das dann durchleben und eigentlich wollen sie zurück in den Mutterbauch und deswegen ist dieses Bild der fressenden Mutter ist genau das, was das Kind will und so. Und klar, da geht viel drin auf und irgendwie hatte ich dann aber dieses Gefühl, dass da so ein Rest drin steckt, der irgendwie nicht darin aufgeht und wo es eben überhaupt gar nicht darum geht, was jetzt die Imagination vom Kind sind oder so, sondern eigentlich eher wie bei Max und Moritz, wo die Imagination und Triebe des Erwachsenen drin stecken. Und dass es deswegen eigentlich auch so ein tabubrüchiges Buch war, weil diese Tabus haben die Erwachsenen errichtet und nicht die Kinder, weil es eigentlich an Gefühle und an eben irgendwelche Ideen vom Erwachsenen rückt, die eigentlich von den Erwachsenen unterdrückt werden und eben nicht von den Kindern. Und dadurch bin ich auf dieses Motiv in der Kinder- und Jugendliteratur aufmerksam geworden und ja, war dann eigentlich eher erschrocken, wie viele gefressene Kinder es da drin gibt, also durch die gesamte Literaturgeschichte.
Kinderliteratur offenbart also mehr über die Kreativität und Fantasie der Erwachsenen. Die der Kinder mag eine ganz andere sein. Ihren Zugang können Erwachsene nur erahnen. Im besten Fall sind Kind und Vorleser oder Vorleserin gleichermaßen beflügelt. Julia Bukaminski kennt die berühmte Angst vor dem weißen Blatt jedenfalls nicht. Ihre Kreativtechnik ist Lesen, Schauen, Anfassen. Und zwar Kinderbücher.
Ich habe es ja besonders einfach, weil ich mich eben an der Schnittstelle von Kultur- und Literaturwissenschaft bewege. Und da darf ich dann immer mir tolle Bücher angucken und werde einfach angeregt dadurch, was ich sehe. Also ich habe damit niemals das Problem, dass ich sozusagen vor einem weißen Blatt Papier sitze, weil ich sitze immer vor irgendeinem Buch und in meinem Fall eben vor sehr vielen Bilderbüchern. Und gerade die Kinder- und Jugendliteratur wurde in der Literaturwissenschaft lange Zeit so absolut stiefmütterlich behandelt. Jetzt muss sie irgendwie mitbedacht werden, weil einfach wahnsinnig viele Lehramtsstudierende das brauchen. Wird aber immer noch so ein bisschen so, das hat uns ja eigentlich nicht viel zu sagen oder ist so eine Art von Trivial- oder Banalliteratur, aber wir müssen es halt machen. Ich würde sagen, das ist gerade durch dieses Interagieren zwischen Schrift und Bild sind es eigentlich mit die anregendsten Bücher, die man sich angucken kann. Und sie sind hochkomplex tatsächlich, also absolut krass, wo drin man sich als Erwachsener da dann alles verlieren kann und was man dann alles so an Strängen und Anregungen bekommt durch diese Bücher. Also das ist wirklich immer sehr kurz gedacht, wenn man das so als Trivialliteratur zur Seite schiebt irgendwie. Deswegen, weißes Blatt gibt's nicht, gibt's ein Bilderbuch.
Und Käthe Wenzel, die Spezialistin für Kreativtechniken?
Ich habe in dem Sinne keine Spezialtechnik dafür. Das sind Rezepte, die muss jeder und jede für sich selbst rausfinden. Und ich erinnere mich aber, ich hatte Zeiten, wo ich gezeichnet habe für Geld und Zeitdruck hatte und Leistungsdruck und Druck, Gutes zu liefern. Ich habe zum Teil beim Fernsehen gucken gezeichnet, um mich abzulenken. Und das ist was, das kennen auch alle Leute, die schreiben, da kommt sich das wieder sehr nahe. Dieses, was so abwertend beschrieben wird, manchmal als Prokrastinieren, was aber kein Prokrastinieren ist, sondern was Tätigkeiten sind, die einem helfen, dass man die Gehirnströme verändert, um in einen anderen mentalen Modus wechseln zu können. Das sind häufig sehr monotone Tätigkeiten. Laufen, duschen, Staubsaugen, fahren, alles mit Rädern, was weiß ich, sticken, abwaschen.
Käthe Wenzel hat übrigens auch einen Podcast, den sie eigentlich für ihre Studierenden erschaffen hat. Er heißt The Artist's Toolkit und ist eine künstlerische Werkzeugkiste, ein Trainingsprogramm für die künstlerische Auseinandersetzung. Es geht um theoretische Hintergründe, neue Zugänge und praktische Übungen.
Ja, wie kreativ ist jemand? Keine Ahnung, ob man das messen kann. Ich würde davon ausgehen, dass wir alle total kreativ sind und dass wir die Bedingungen dafür finden müssen und dass das unterschiedlich schwer ist, je nachdem, wo wir uns aufhalten und wie wir uns aufhalten. Und es muss halt jeder, jede, alle müssen ihre eigenen Lösungen finden, ihre eigenen Rezepte erarbeiten. Man kann da sicher auf Tipps von den anderen hören, mal gucken, was bei anderen funktioniert hat und auch gucken, was die Neurologinnen und Neurologen sagen. Aber am Ende muss man immer rausfinden, was für einen selber funktioniert.
Das ist wohl ein Tipp, der für alle Lebenslagen gilt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Flow.
Podcast stammt von Sebastian Glinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Hügler, Daniela Losinitzki und Andreas Kater. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gasterner. Sie finden den Podcast in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir freuen uns über Ihre Meinung, Kommentare und Fragen und auch Ihre Bewertungen. Auf Wiederhören in der Staffel 3.